Liebe Gemeinde, ich lese für die Predigt aus dem Markus-Evangelium im zweiten Kapitel die Verse 1 bis 12. Bleibt sitzen, hört und nehmt das, was da erzählt wird, aufmerksam auf in eure Herzen. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf einer Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei. Die dachten: Wie kann der sowas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? Dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Und deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte, die die allermeisten von uns schon kennen, seit langem, mit der wir leben, sie hat drei inhaltliche Brennpunkte. Da ist zum einen der Konflikt zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und das ist ja wirklich kein einfacher Vorwurf. Das, was du tust, Jesus, Sünden zu vergeben, das ist Gotteslästerung. Die Frage, wer kann, wer darf Schuld vergeben? Die Frage nach dem Stand, den Jesus hat in den Augen der Schriftgelehrten. Und dann ist da die zweite Frage oder der zweite Schwerpunkt, nämlich die Heilung selbst. Dass dieser Mensch, der da krank ist, gelähmt ist, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, dass der erlebt, wie er revitalisiert wird, wie neues Leben in ihn kommt, wie er heil wird. Heile du mich, Herr, so bin ich geheilt. Das ist der Wochenspruch dieser Woche. Und welche Hoffnung steckt darin? Welche Hoffnung weckt das auch in uns? Und ein drittes Moment, das gerne übersehen wird, und über das wahrscheinlich im Blick auf diesen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium eher selten gepredigt wird. Das offene Dach. Da wird ein Loch ins Dach gehauen. Das scheint eher ein Nebenaspekt zu sein. Aber lasst mich mal damit beginnen. Denn wir mögen ja keine defekten Dächer. Dachschaden hat keinen guten Klang in unseren Ohren. Auch hier in der Kirche ist es uns ein Anliegen, dass das Kirchendach immer dicht ist, dass da kein Wasser eindringt, wo kein Wasser hingehört. Und auch in Kapernaum damals haben sich die Freunde des Gelähmten bei dem Gastgeber dieser großen Versammlung sicher nicht beliebt gemacht, als sie das Dach dieses Hauses ruinierten. Ein Dach muss dicht sein, geschlossen und fest. Und jemand, bei dem das nicht der Fall ist, der hat eben, wie wir so sagen, einen Dachschaden. Und wir wissen, dass dieser Begriff vom Hausdach auch zum menschlichen Oberstübchen hinübergewandert ist. Wer einen Dachschaden hat, bei dem stimmt was nicht im Kopf, der ist nicht ganz dicht. Und das mag keiner über sich gerne sagen lassen. Das Dach über dem Kopf. So wie wir hier sitzen, haben wir es alle. Unser Zuhause, unser schützendes und bergendes Dach. Und das brauchen wir ja auch, um irgendwie sicher und geborgen zu leben. Die Alternative wäre obdachlos sein. Und gerade in dieser Jahreszeit, wo die Temperaturen wieder sinken und das Wetter nicht immer so sonnig ist wie heute Morgen, da mag keiner obdachlos sein, sondern sich bergen und geborgen sein unter dem Dach seines Alltags. Und ich weiß selbst, wie schwierig es sein kann, wenn das Dach nicht dicht ist. In Mosambik hatten wir wohl ein festes Haus, lebten sehr gut, aber das Blechdach, das da oben war, es hatte immer irgendwo ein Loch und es rostete schnell durch, dort, wo es genagelt war. Und dann war unter dem Dach der Kot von vielen, vielen Fledermäusen. Und wenn das Wasser sich mit diesem vermischte und dann die Wände herunterlief, das roch nicht gut und das war auch nicht gut. Nein, ein Dach möchte im wirklichen und im übertragenen Sinn wasserdicht sein. Es ist unser Bedürfnis, alles unter Dach und Fach zu haben. Auch in der Kirche. Wir möchten uns sichern, das Dach über dem Kopf befestigen, aber nach wem nennen wir uns Christen? Nach Jesus Christus, der doch wohl ein Gegenentwurf dazu ist. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Kein Dach, kein Kopfkissen, keine Sicherheit. Allein das Vertrauen, das sein Vater im Himmel ihm gibt, was er braucht. Ein ganz anderer Lebensentwurf, als ich ihn habe und als, ich denke, ich trete niemanden zu nahe, die allermeisten von uns haben. Jesus tauscht die Sicherheit ein gegen ein großes Vertrauen auf Gottes Hilfe. Ich bewundere so etwas, schaue respektvoll auf Menschen, die so leben, die viele oder manchmal, wenn es denn Heilige sind, alle Sicherheiten aufgeben, um allein auf Gott zu vertrauen. Aber ich weiß auch, wie schwer das ist, Vertrauen zu riskieren in Menschen, und in Gott und dabei immer das Risiko einzugehen, dass dieses Vertrauen enttäuscht wird oder anders erfüllt wird, als wir es wünschen. Das Dach als Schutz für unser Leben. Die Regeln, nach denen die Welt funktioniert, bilden auch so ein Dach, das uns Sicherheit gibt. Sie mögen gut oder schlecht sein. Die Regeln, über die wir nicht nachdenken, die einfach da sind. Leistung muss sich lohnen. Die Wirtschaft muss wachsen. Wer zahlt, bestimmt. Schneller, höher, weiter. Die da oben, wir hier unten. Regeln, Logik des Lebens, über die wir oft gar nicht nachdenken. Gemeinsame Erkenntnisse, Weltvorstellungen, Gesetze, die wir einfach so akzeptieren. Und wer sie in Frage stellt, wer sie gar ersetzen will, von anderen Regeln träumt, von einer anderen Welt, von einer besseren Welt, die menschlichere oder sagen wir göttlichere Regeln hätte, wird oft angeschaut und behandelt, als ob er eben auch einen Dachschaden hat, nicht ganz dicht ist. Du fantasierst, du bist ein Gutmensch, so wird dann gesagt. Und Gutmensch, ihr wisst es alle, das ist kein gutes Wort, das ist eher ein Schimpfwort. Haben wir Christen in diesem Sinne vielleicht einen Dachschaden? Ich will sagen, ja, hoffentlich. Hoffentlich haben wir da einen Dachschaden. Hoffentlich ist das Dach unseres Weltbildes nicht ganz dicht. Warum sage ich das? Weil diese Geschichte aus Markus 2 mich auch daran erinnert, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, die aus einer anderen Welt hereinkommt in mein Leben, in unsere irdische Logik, weil das Evangelium unser Weltbild öffnen kann. Und das ist ganz wichtig, weil dort, wo alles in sich geschlossen ist und wo alles zueinander passt und kein Zweifel, keine Fragen sind, da ist kein Evangelium, da herrscht eine Ideologie. Und Evangelium und Ideologie passt nicht zusammen. Das Evangelium öffnet unsere Gedanken, öffnet unseren Horizont, öffnet uns zu hoffen, auch in einer Welt, die unsere Hoffnung oft genug anficht, im Großen wie im Kleinen, in Kriegen und Konflikten, in Krankheiten und Belastungen. Wir hoffen darauf, dass alles anders wird, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die, die vielleicht selber schon gar keine Hoffnung mehr haben. Das ist auch so ein Aspekt in dieser Geschichte, der mich beschäftigt. Dieser Kranke, der zu Jesus kommt, der wird von 4 Freunden zu Jesus gebracht. Über seine Haltung zu Jesus erfahren wir gar nichts. Ob er Hoffnung hat, ob er irgendwie an Jesus glaubt, darüber wird nichts gesagt. Und als er dann geheilt ist, wird auch nicht gesagt, er stand auf, nahm seine Matte und folgte Jesus nach, sondern es wird gesagt, er steht auf, nimmt seine Matte und geht weg. Geht seines Weges, wohin dieser Weg ihn auch führt. Geht das, dass die 4 Freunde für ihren kranken, dann niederliegenden Freund mitglauben, mithoffen, stellvertretend für ihn, dass sie auch in diesem Sinn das Dach öffnen, den Horizont weiten? Können wir für andere Menschen mitglauben, mithoffen anstelle von ihnen und für sie zu ihren Gunsten? Ich denke, es geht. Jedenfalls öffnet diese Geschichte aus Markus 2 mir diesen Horizont. Zurück in das Haus nach Kapernaum. Wie viele Menschen es da waren, wissen wir nicht. Das Haus wird ein ganz normales Haus gewesen sein, nicht groß, keine großen Zimmer und viele Zimmer, wie wir das heute oft gewohnt sind. Viele, viele Leute gekommen im Haus und draußen vor dem Haus. Gedränge, Gewusel. Im Haus wahrscheinlich stickig und dunkel, Schweiß, verbrauchte Luft. Wer weiß, wie viele da auch aufgeatmet werden haben, als da plötzlich das Dach aufgeht und dieser ganze Mief da abziehen kann. Frische Luft und Licht kommt herein, ein sanfter Luftzug. So ein Dach kann ja auch einengen und einem die Luft nehmen und die freie Sicht nach oben. Da kann ein Dachschaden in diesem Sinn ein richtiger Segen sein. Und ohne diesen Dachschaden, den die vier Freunde hier angerichtet haben, hätten ja auch alle, die da waren, gar keinen Impuls kriegen können, den sie dann erhalten haben, die angerührt worden sind, die gesagt haben, nein, sowas haben wir noch nie erlebt. Wie gut, dass diese Freunde in ihrer Hoffnung, in ihrem Glauben für ihren Freund dieses Loch gerissen haben, den Himmel eröffnet haben. Haben wir, ihr und ich, den Mut dazu, es ihnen nachzutun, einen Dachschaden zu riskieren, ein Dachfenster wenigstens zu öffnen in unserem Leben, damit das Licht Gottes hereinscheinen kann? Haben wir den Mut, nicht immer auf Nummer sicher zu gehen, sondern es zu riskieren, dass es da auch mal reinregnen kann? Dürfen wir das riskieren? Sollen wir es riskieren? Nicht nur für uns zu glauben, sondern auch für andere, selbst wenn das unsere vermeintliche Sicherheit in Frage stellt? Könnte es sein, dass in dieser Situation es dann gerade andersherum ist, dass andere auch einmal für uns mitglauben und uns mittragen, wenn wir die Sicherheit aufgeben? Wer mit offenem Dach lebt, lebt unsicher. Es kann reinregnen. Hausbesitzern ist das nicht zu empfehlen. Im geistlichen Sinn ist es aber schon zu empfehlen. Kann ja sein, dass wir in großer Hoffnung, in großer Zuversicht, in gewagtem Glauben uns an Gott wenden und ihn bitten um dieses oder jenes, um Frieden, um Heilung, um neues Leben. Und es geschieht erst einmal nichts. Wir müssen weiterleben mit den Lasten, die wir tragen. Nicht alle Bitten und Gebete, nicht alle Sehnsüchte erfüllen sich. Und schon gar nicht sofort. Das ist ja auch in dieser Geschichte drin. Die Freunde wollen, dass ihr Freund laufen kann, aufstehen kann, in Bewegung kommt. Und was sagt Jesus zu ihm? Mein Kind, meine Schuld ist dir vergeben. Die wollten ganz was anderes. Aber Jesus gibt nicht, was sie wünschen, sondern er gibt ihnen und ihm, was er braucht. Wissen wir immer, was wir brauchen? Oder wissen wir zuerst und zumeist, was wir uns wünschen? Ich denke, wir wissen das alle, dass wir oft in unseren Wünschen gefangen sind und dass das nicht identisch ist mit dem, was uns gut tut, was unserem Leben wirklich dient. Aber eingestehen, das fällt schwer. Dieses Loslassen dessen, was wir wünschen, und sich zu öffnen für das, was Gott sagt, das ist das, was du brauchst. Will Jesus hier etwas sagen, indem er die Schuld vergibt? Du bist ja selber schuld an deiner Lähmung. Du bist ja selber schuld an deiner Krankheit. Nein, so denkt Jesus nicht. Das hat er an vielen Stellen deutlich gemacht. Er belastet die Belasteten nicht noch zusätzlich, indem er sagt, du bist ja selber schuld. Aber er erinnert uns daran, dass die Schuldfrage eine Grundfrage menschlichen Lebens ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir miteinander Abendmahl feiern und das Schuldbekenntnis miteinander sprechen. Mir geht es manchmal so, dass ich dann denke, naja, also so schlecht sind wir ja alle auch nicht, dass wir hier, wer weiß, wie große Schuld zu bekennen haben, an Mord und Totschlag, müssen wir ja nicht denken. Und doch eine Grundfrage des Lebens, dass viele, dass wir einander schuldig bleiben. Ihr einander, ich, euch, wir gegenseitig. Und das, was wir unserem Gott schuldig bleiben, das, was er uns gegeben hat, an Gaben hineingelegt hat in unser Leben, das wir gar nicht nutzen. Die große Schuld des Volkes Gottes, so hat ein jüdischer Theologe einmal gesagt, ist, dass wir alle Zeit zu ihm zurückkehren könnten und es nicht tun. Die Schuldfrage, was wir einander, was wir Gott schuldig bleiben, oft ganz kleine Dinge. Und Jesus sagt, diese Schuld ist dir, ist euch, ist uns vergeben, Gott sei Dank. Da können wir schon mal aufatmen, da öffnet sich schon ein Horizont. Und als dann ihm deshalb der Vorwurf gemacht wird, das ist Gotteslästerung, dann schiebt er sozusagen das andere noch nach und sagt, guck mal, ich darf das, ich darf Schuld vergeben, weil ich auch die Vollmacht habe, zu heilen. Und so kommt es, dass dieser Mensch, für den andere geglaubt haben, für den andere aktiv geworden sind, das Dach geöffnet und ihn hingebracht haben zu Jesus, dass er aufstehen kann und neu ins Leben gehen. Und liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, das ist die Verheißung, die auch wir mitnehmen dürfen, hinein in die neue Woche. Ihr als Einzelne, ich als Einzelner, aber wir auch als Gemeinde und auch als Kirche. Jesus vergibt Schuld, öffnet den Horizont, öffnet die Hoffnung für uns und lässt uns neu ins Leben gehen. Und er stand auf, nahm seine Matte und ging davon. So wie wir nach diesem Gottesdienst auch wieder davon gehen werden, aus dieser Kirche hinein in unser alltägliches Leben. Möge es so sein, dass dieser Geist, der hier in Kapernaum in diesem Haus spürbar wurde, euch und mich und uns alle begleitet in den kommenden Tagen. Amen.